Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und ganz fern. Ich begrüße Sie aus dem Geländegängigen, mit allen Witterungsbedingungen zu Rande kommenden und durch nichts zu erschütternden Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken. Die Welt ist aus dem Gleichgewicht, doch wir hier bei Weltwoche Daily, die Entfesselungskünstler, die Diagnostiker, die Daktaris der Weltpolitik, wir sind vielleicht nicht in der Lage, die verrückten Zeiten wieder zurechtzurücken, aber wir können zumindest versuchen, die Zuversicht und die Übersicht nicht zu verlieren. Ich begrüße Sie zur schweizerischen, one and only schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 7. Juni 2023. Ich habe im internationalen Programm, das ich heute ausnahmsweise früher aufgezeichnet habe, dort habe ich nun die definitive Hymne abgesungen, allerdings nicht mit Tönen, sondern in sprachlicher Prosa, die definitive Hymne auf die Bundesstadt Bern, die Aare hier, fantastisch, wie sie mit voller Macht die Stadt umspült, muss man sagen, die Altstadt, dann diese trutzigen alten Festungsmauern, späte Zeugen, Relikte der großen militärischen Großmachtzeit der bernischen Aristokratie. Und dann von den Balustraden des Bundeshauses aus kann man ja einen fantastischen Panoramablick erhalten aufs Berner Oberland, aber auch auf den Hausberg Gurten, so etwas wie den Bürgenstock von Bern, eine Traumlandschaft, ein Hochplateau, das man leicht erwandern kann mit vielen lauschigen Waldlichtungen und Waldrändern. Ich habe dann das Gurtenfestival gewürdigt. Das müssen Sie sich anschauen. Jetzt habe ich fast das Ganze im Grunde noch einmal wiederholt. Aber schauen Sie sich es in der ursprünglichen, in der Originalfassung auf der internationalen Schiene noch einmal an. Also herzlich willkommen hier auch in Bern. Sehr interessant. Es tagen jetzt die nationalen Räte, die beiden Parlamentskammern und zwei große Themen geben zu reden. Natürlich drei große Themen. Das Klimaschutzgesetz, ich komme darauf, da gibt es jetzt ganz neue Entwicklungen an der Werbefront, skandalöse Entwicklungen. Die Bundespost, unsere Post hat sich einspannen lassen von den Propagandisten dieses Klimagesetzes, das darauf abzielt, das Leben in der Schweiz massiv zu verteuern und die industrielle Tätigkeit massiv zu behindern. Umso unverständlicher ist, warum Economy Suisse für dieses Klimagesetz ist, warum der neue Präsident dort, Herr Mäder, sich dermaßen hat hier einfädeln und vereinnahmen lassen von der Klimalobby, von der grünen Subventionslobby. So, so schade, dass dieser Mann, mit dem ich ja doch etliche Hoffnungen verbunden habe, dass der bereits tief eingebettet ist im grün-roten Mainstream in der Schweiz. Das ist ein großes Thema. Das zweite Thema sind die Entwicklungen im Kosovo. Da stehen schweizerische Soldaten. Ein Unding. Ich meine, das ist jetzt der beste Beweis dafür, dass die Schweiz neutral sein muss. Und dass es eben das Gegenteil von Neutralität ist, wenn sie schweizerische Soldaten ins Ausland schicken, diese sogenannten KFOR-Truppen, wo die Schweizer mitmachen, die sind jetzt mitten in einem balkanischen Bürgerkriegsgebiet, wo die Konflikte bis ins Jahr 1389 unbewältigt zurückreichen und noch heute wie Vulkanausbrüche gelegentlich hochgehen. Schweizer mittendrin, wir haben dort überhaupt nichts zu suchen. Der Kosovo ist ein dysfunktionaler Staat, ein NATO-Staat, völkerrechtswidrig errichtet, da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Das ist durch eine völkerrechtswidrige Intervention entstanden. Im Prinzip umgekehrt genauso das, was die Russen jetzt machen in der Ukraine. Die Krim ist sozusagen der Kosovo der Russen und der Kosovo ist die Krim der Amerikaner. Das ist die Situation und im Kosovo gibt es übrigens auch eine ganz große NATO-Flugbasis, die zweitgrößte in Europa hinter Ramstein. Ist doch völlig gesponnen, ist doch völlig verrückt, dass die Schweiz da mitmacht. Und jetzt wird die SVP hier einen Antrag an den Bundesrat stellen. Ich unterstütze das, ich finde das richtig. Einen Antrag an den Bundesrat, dass er jetzt hier die Übung abbrechen soll und die Schweizer endlich da abziehen muss aus dem Kosovo. Wir können doch nicht überall die Schweizer Armee hindelegieren, wo es Konflikte gibt. Es wird dann immer argumentiert, ja, wir müssen dorthin, weil sonst kämen noch mehr Flüchtlinge aus dem Kosovo in die Schweiz. Ja, wenn die Schweizer Armee im Ausland Flüchtlingsströme verhindern müsste, was ist denn das für ein idiotisches Argument? Da müssten wir ja weltweit Präsenz markieren. Nein, meine Damen und Herren, die Schweizer Soldaten haben nichts im Ausland zu suchen. Das ist die Lektion der Geschichte. 1515, Marignano. Marignano, damals glaubten die alten Eidgenossen da den Schalmeienklängen von Machiavelli, der die Eidgenossen als Nuovi Romani hochgejubelt hatte und sogar glaubte, die Schweizer könnten das zerstrittene Italien wieder einen. Der Geist, der aus den Bergen kam, die alte römische Republik, diese Kriegertugenden, ja, die Schweizer, die schwer erziehbaren, haben sich dann bei Marignano, also ist überhaupt nicht zum Lachen, aber Comedy is Tragedy plus Time, die Schweizer haben sich dort eine ganz blutige Nase geholt. Und seither sind wir eben nicht mehr ins Ausland ausgeschwärmt. Und diese Kosovo-Expedition, das ist eben eine späte, giftige Frucht dieser kopflosen Zeiten der Neutralitätspreisgabe der 90er Jahre, dieser Wohlstandsverwahrlosung damals nach dem Zusammenbruch des Kalten Kriegs. Da sind alle übermütig geworden, vor allem die Amerikaner, die dann ihre NATO immer weiter ausgedehnt haben, die Russen gedemütigt, ihre Sicherheitsinteressen einfach in den Wind geschlagen haben. Und jetzt haben sie das Geschenk. Immer mehr Russen übrigens sind der Meinung, dass Putin recht hat. Und sehr interessante Tagesanzeiger hat da eine spannende Umfrage thematisiert, eben Russen zitierend, die am Anfang kritisch gegenüber diesem Krieg waren und jetzt Putin voll unterstützen, weil sie schockiert sind über die geballte Russophobie des Westens und die militärische geballte Aufrüstung gegen Russland. Das ist das zweite Thema, raus aus dem Kosovo. Und das dritte Thema ist der Auftritt von Präsident Zelensky in Bern per Videoschaltung am nächsten Donnerstag, mutmaßlich über die Mittagspause. Da darf er reden, da werden Leinwände hochgezogen, vielleicht gibt es draußen in Bern noch eine Fanmeile, wäre auch noch mal zu überlegen. Ich meine, das klingt jetzt wie eine Satire, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ich finde nicht, dass das, ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber in dieser heutigen fiebrigen Zeit ist das nicht auszuschließen. Also die ziehen da riesige Propagandaleinwände hoch für ein fremdes Staatsoberhaupt im Parlament. Das ist nicht einmal stufengerecht, das ist völlig falsch. Das Parlament ist nicht zuständig für die Außenpolitik. Und diese Propagandarede von Zelensky hat ja einzig und allein den Zweck, die Neutralität der Schweiz aufzubrechen, die Parlament Druck zu machen, das Parlament aufzupeitschen, damit es dann dem Bundesrat in den Rücken fällt, denn der Bundesrat hat zuletzt die Neutralität bei den Waffenlieferungen verteidigt. Also das ist im Grunde ein landesverräterischer Akt, der hier vollzogen wird, total unneutral, denn wenn man es neutral macht, dann müsste man ja auch dem russischen Präsidenten eine Leinwand geben. Das ist natürlich das niemals der Fall. Und wer das fordern würde, würde vermutlich gesteinigt und geteert und gefedert, wenn nicht real, dann doch sozusagen im übertragenen Sinn in diesem Parlament. Und das zeigt Ihnen, dass hier eben auch alles aus den Fugen geraten ist. Strikt dagegen bin ich und die SVP will da nicht mitmachen, aber ihr Antrag, das Ganze abzublasen, hat keine Zustimmung gefunden. Allerdings ein paar Stimmen über die SVP-Kreise hinaus hat es dann durchgegeben, der eine oder andere Grüne und ich glaube auch ein Genfer Kommunist hat da noch mitgemacht, aber sonst eine geschlossene Phalanx für Zelensky. Und diesen Zelensky-Fans im Bundeshaus rufe ich zu, lest die aktuelle New York Times, lest diese Zeitung, das ist ein Skandal sondergleichen, was da berichtet wird mit dem Titel Nazi Symbols on Ukraine's Frontlines Highlight Thorny Issues of History. Hier etwas pikiert, naserümpfend, aber auch neben den Schuhen die New York Times, aber immerhin reportieren sie es. Sie schreiben, die New York Times, am Dienstag hat sie es noch drin gehabt. Ich glaube, am Montag ist die Meldung erschienen, am Dienstag war sie noch drin. Also in dieser Woche ist das gemeldet worden, dass im Donbassgebiet viele ukrainische Soldaten Hakenkreuze und Nazisymbole auf ihren Uniformen haben. Präsident Zelensky ist ja auch mit so einem komischen Spitzhacken oder so einem Schaufelemblem, alles so zackig, so adlerartig, auf seinem Pullover beim Papst gewesen. Da würde mich auch mal interessieren, was das für ein Symbol war. Aber die New York Times, die schreibt jetzt also Nazi-Symbole auf ukrainischen Uniformen im Donbass. Und anstatt sich aber darüber aufzuregen und sich zu empören, spielen sie es herunter, verharmlosen sie es und schreiben, das ist ja auch wieder ein Ausdruck der Verrücktheit der heutigen Zeit, sie schreiben dann, das sei lediglich unglücklich, diese Symbole, denn sie würden es natürlich der russischen Propaganda erlauben, daraus Kapital zu schlagen. Und dann kommen längliche Abhandlungen darüber, warum diese Nazi-Symbole vielleicht doch nicht so spektakulär und so schlimm sind, und die blökenden deutschen Zeitungen, die melden gar nichts davon, ausgerechnet die deutschen Zeitungen. Stellen Sie sich mal vor, wenn ein deutscher Politiker mit einem Nazi-Symbol auf der Uniform oder auf dem Revers irgendwo auftauchen würde. Ich meine, der würde sofort, dann würden Sie einlochen, dann würden Sie irgendwo einbuchten, der käme nie mehr hinaus. Also die Maßstäbe ist alles komplett aus den Proportionen, aus den Fugen. Es lottert und es scheppert an allen Ecken und Enden. Wir werden also wirklich ich hätte es fast gesagt, von Idioten regiert, aber solche Ausdrücke sollten wir in dieser Sendung nicht verwenden. Setzen Sie da, das ist ein Platzhalter, setzen Sie da einen anderen Begriff ein. Ich finde es einfach beschämend, dass sich da die Schweizer Parlamentarier hergeben, um einem Präsidenten den roten Teppich auszurollen, der mit Soldaten kämpft, die Nazi-Symbole haben, der Kriegsverbrecher und Denkmäler errichtet, dessen Regime oder das Regime in Kiew, da war er noch nicht dabei, seit 8 Jahren Krieg führt, erbarmungslos gegen die eigenen russischsprachigen Minderheiten. Ein Präsident, der die russischsprachige Minderheit und andere Minderheiten diskriminiert, das ist doch nicht ein Vorkämpfer unserer Werte. Ich will keine Vorkämpfer meiner Werte haben, die mit einem Hakenkreuz auf dem Helm kämpfen. Das ist mir völlig egal, was die Russen machen. Das ist nicht zu entschuldigen. Ich bin noch erzogen worden im Geist, dass man ein Hakenkreuz und ein Nazi-Symbol nicht mit Stolz trägt und vor allem auch nicht einem solchen Symbol zujubelt, und dass unser Parlament und einen Präsidenten, der das toleriert, nicht verhindert, auch noch den roten Teppich ausrollt, meine Damen und Herren. Also das setzt dem Ganzen ja schon eine Schandkrone auf, eine fürchterlich, das ist ein Schandmal für die Schweiz, das ist ein Skandal sondergleichen. Ein von Faschisten durchseuchtes Regime wird da unterstützt mit Geldern, mit Millionen, mit Waffen, von uns zum Glück noch nicht, aber mit militärischen Sanktionen. Geschämig, pfui, aufhören mit diesen Dingen. Gut, ein anderes Thema, beziehungsweise schlecht, ein anderes Thema, das ich bereits angesprochen habe, dieses Klimagesetz. Da ist jetzt auch wieder etwas passiert. Unglaublich. Jetzt lese ich auf 20 Minuten die Meldung gestern. Zitat: Mit deinem Stimmkuvert kannst du jetzt Putin zum Schweigen bringen. Um Himmels Willen, wir können abstimmen in der Schweiz. Putin zum Schweigen bringen. Was ist denn da los? Also, worum geht's? Eine ungewöhnliche Aktion erregt ab Dienstag die Aufmerksamkeit von Pendlerinnen und Pendlern. Eine Putin-Installation, in die man Klimagesetz-Stimmkuverts einwerfen kann. Und zwar auf grossen Schweizer Bahnhöfen. Zum Beispiel am Zürcher Hauptbahnhof. Eine Installation, aber auch in Bern und in Genf jeweils. Und da ist ein Putin-Fake-Bild gemacht worden mit einem Putin-Gesicht, riesig, überlebensgroß, sein Kopf, offener Mund, und dort, wo der Mund ist, kannst du dein Stimmkuvert hineinschieben, und hinter dem geöffneten Mund, sozusagen auf Lippenhöhe, ist der Schlitz eines offiziellen Briefkastens der Schweizerischen Post. Also die Schweizerische Post ist hier Teil dieser Installation, dieser Politaktion der Klimalobby, die uns verklickern will in diesem Crescendo, in diesem Vulkanausbruch der Fake News Propaganda, dass wir, wenn wir Ja sagen zum Klimaschutzgesetz, dass wir dadurch Putin zum Schweigen bringen. Also wenn Herr Professor Knutti, der ja jetzt seit Monaten einen heiligen Krieg führt gegen die Argumente der SVP, ich bin jetzt sehr gespannt, was er zu dieser Aktion sagt, weil Herr Knutti ja sehr interessiert angeblich ist an den Fakten. Es geht ihm ja nicht darum, einfach, wenn es auf der Befürworterseite ist, ist alles erlaubt. Nein, er ist ja ein Wissenschaftler. Jetzt bin ich schon gespannt, an, wie er diese Aktion als Wissenschaftler hier beurteilt. Ich meine, da ist ja alles, was die SVP behauptet, Ausfluss blütenreinster akademischer Forschung, wenn ich das mit dieser primitiven Propagandaaktion vergleiche. Aber der Skandal, meine Damen und Herren, besteht natürlich darin, dass unsere Schweizer Post hier sich einspannen lässt für diese Kampagne, dass sie sozusagen ihre Briefkästen zu einem Teil der Installation macht. Und das ist nicht gedeckt durch den Auftrag der Post. Ich meine, da mischt sich eine staatliche Behörde direkt ein in einen Propagandafeldzug dieser Klimalobby, dieser Klimaprofiteure. Und dies ist natürlich auch Ausdruck einer wachsenden Verzweiflung, denn immer mehr Leute sind nicht bereit, hier einfach ihren Lebensstandard zu opfern, um irgendeinen verrückten Wahnsinn durchzuziehen, der dem Klima ja sowieso nichts nützt. Irgendein Gletscherschutzgesetz, das keinen Gletscher am Schmelzen hindern wird. Ich meine, wir sind wirklich im Zeitalter des Postfaktischen, des Aberglaubens, des Klima-Voodoo angekommen. Und unsere obersten Bildungsinstitutionen, die ETH, haben diese Voodoo-Priester, diese Fetischpriester jetzt, die da in der Weltgeschichte herumstolzieren und Zensuren verteilen, an ihrer Seite kämpfen Leute mit Putin-Plakaten. Ich meine, was ist mit der Schweiz los, meine Damen und Herren? Was ist denn hier passiert? Das ist aus dem Gleis geraten. Was sind weitere wichtige Nachrichten des Tages? Ich spreche in der internationalen Ausgabe etwas länger über diesen Dammbruch in der Ukraine, beziehungsweise in dem von Russen besetzten ukrainischen Territorien. Unsere Zeitungen haben da ja 1:1 die Propaganda Kiews übernommen. Die Russen hätten da diesen Damm, ihren eigenen Damm, selber in die Luft gesprengt, um sich selber zu überschwemmen. Halte ich für eine etwas exzentrische Theorie, aber in diesem Krieg ist ja jeder Unsinn bereits zur Wahrheit erklärt worden. Die Russen behaupten dann wiederum, die Ukraine sei es gewesen. Ich habe jetzt Quellen studiert, die da eher ein paar Fragezeichen setzen, dass dieser Dammbruch eher durch einen Wasserüberdruck stattgefunden hat, ein bereits geschwächter durch die ukrainischen Artilleriebeschuss. Über diesen Damm geht eben auch eine wichtige Verbindungsstrecke, dass eben der ukrainische Artilleriebeschuss der letzten Wochen und Monate hier die Haltefähigkeit, die Widerstandskraft geschwächt hat. Und es gibt auch Gerüchte, dass ukrainische Gewässermeister da diesen Stausee geflutet hätten. Das kann ich nicht beurteilen. Das lese ich einfach. Meine Botschaft an Sie, bleiben Sie skeptisch mit diesen bereits moralisierenden Feststellungen. Dann die Schweizer Schriftstellerin, sehr traurig, Ruth Schweikert, ist im Alter von 57 Jahren in Zürich gestorben. Ich habe mit ihr auch schon Veranstaltungen gemacht im Schauspielhaus. Sie möge in Frieden ruhen. Fliegen wird teurer werden, sagt der Kuoni-Chef, ein großes Reisebüro, der Klimaschutz mache das Reisen zum Luxusgut. Ja, aber nicht nur das Reisen, meine Damen und Herren, mit diesen Klimagesetzen katapultieren wir uns zurück in ein neues Mittelalter, wo dann eben nur noch die Reichen, wie damals, konnten nur die Könige und die Adligen konnten herumreisen, die anderen mussten auf der Scholle hocken, gab sogar Gesetze, dass ihnen verboten hat, die Scholle zu verlassen. Wenn es nach den heutigen Grünen geht, dann sind wir nicht mehr so weit davon entfernt. Die Grünen wollen ihnen ja auch befehlen, was sie essen dürfen, wie viel sie fahren dürfen, wo sie in die Ferien gehen dürfen und so weiter. Man will ihnen die ganze Freiheit vermiesen, also hier eine Art freiwilliger Rücktransfer, eine Art Zeitmaschine, eine absurde Zeitmaschine, wie sich die moderne Zivilisation ins Mittelalter zurückversetzt, nach dem Drehbuch der Grünen, die sich die Welt offensichtlich eben als mittelalterlich geschütztes grünes Paradies vorstellen. In der deutschen Ausgabe auch ein Thema, das in der Schweiz intensiv behandelt wird, die Gruppe Rammstein und Till Lindemann. Dann habe ich mich gefreut über ein Interview in der Neuen Zürcher Zeitung mit Rolf Hiltl, dem vegetarischen Gastronomen, der ein unglaubliches Imperium aufgebaut hat. Eine tolle Leistung. Ich kenne Rolf Hiltl schon sehr, sehr lange, aber riesigen Respekt vor dem, was er geschaffen hat. Er hat ein völlig neues vegetarisches Lebensgefühl von Zürich ausgehend in einer sehr traditionsreichen Familienunternehmung lanciert. Also gratuliere ganz, ganz herzlich Und er beklagt sich da in diesem Interview ein bisschen über die Hardcore-Veganer, die ihm Verrat an der vegetarischen Sache vorwerfen. Ja, je sektiererischer das es wird, desto absurder. Roger Nordmann, der scharfzüngige Fraktionschef der Sozialdemokraten. Wir haben uns gelegentlich das eine oder andere Rededuell geliefert im Bundeshaus. Roger Nordmann, er legt seinen Fraktionssitz ab und übernimmt nun eine Position in der Parlamentarischen Untersuchungskommission zum Thema CS und Schweiz. Diese PUC, diese Parlamentarische Untersuchungskommission, ist ja auch so etwas wie ein Karrierekatapult in Bern. Da suchen die Politiker zwanghaft die Nähe, weil sie hoffen, je näher ich an dieser PUC bin, desto häufiger komme ich im Schweizer Fernsehen. Vielleicht gibt es dann noch ein Pöstchen. Nordmann gibt nun einen Posten ab, um dort in der PUC zu wirken. So wie ich diesen Politiker kenne, gehe ich mal davon aus, dass auch er sich da noch eine zweite Startrampe verspricht von dieser Positionierung. SVP scheitert mit Antrag gegen Selenskyj-Rede im Parlament, darüber haben wir bereits gesprochen. Und dann eben dieses hochinteressante Umfrageportal Ukraine-Blog im Tagesanzeiger. Eine Niederlage Russlands wäre eine Demütigung, die wir nicht zulassen. Eine unabhängige russische Meinungsumfrageplattform, wo man auch seine Auffassungen einfach kundtun kann, bringt sehr, sehr interessante Aussagen. Der Tagesanzeiger, da lobe ich die Kollegen, hat das entdeckt und hat hier sich die Mühe genommen, das Ganze etwas auszubreiten mit sehr spannenden Statements. Etwas, was mir geblieben ist, mehrere dieser auch jungen Leute, die da befragt wurden aus Russland, haben gesagt, am Anfang war ich gegen diesen Krieg, aber jetzt, wo ich gesehen habe, was da für eine Tsunamiwelle des Hasses, der Russophobie auf uns zukommt, und wie diese Ukraine tatsächlich zu einer Art landgestützten Flugzeugträger der Amerikaner ausstaffiert werden soll, da müssen wir uns wehren. Das geht gar nicht anders. Putin hat da meine Unterstützung. Und das, meine Damen und Herren, sollte uns zu denken geben. Nicht, dass wir jetzt nun alles gut finden und jubeln und mit der russischen Fahne durch die Straßen rennen. Sicher nicht. Aber dass wir die Scheinheiligkeit und diese Selbstgerechtigkeit und die Überheblichkeit und diese auch alle eigenen Fehler und Mitverantwortungen ausblendende Arroganz hinterfragen, die eben auf der westlichen Seite sehr, sehr viel Unheil anrichtet. Dann eine Netflix-Dokumentation über Arnold Schwarzenegger. Er wollte der Beste sein in allem, was er machte. Arnold Schwarzenegger ist eine faszinierende Figur. Ich bin jetzt auch politisch nicht mit allem einverstanden, was er gesagt hat, aber dieser Österreicher, dieser Bodybuilder, der ja über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, gar nicht richtig ernst genommen wurde, der am Anfang, und ich sage das einfach, um die Entwicklung hier herauszustreichen, das klingt jetzt sehr despektierlich, ich meine es nicht despektierlich, ich meine das als ein unglaublicher Aufstieg, dem da durch Willenskraft und Entschlossenheit und Charisma gelungen ist. Am Anfang hatten seine Auftritte auf der Leinwand etwas Primatenhaftes. Ich kann mich erinnern, einer meiner Lieblingsfilme, The Long Goodbye, da tritt Schwarzenegger in einer wortlosen Rolle auf, ist ein Krimi, und da ist er der Bodyguard eines fürchterlichen Gangsters, und einmal muss er dastehen in einem hautengen T-Shirt mit einem anderen Gorilla, so nannte man ja diese Bodyguards da, diese Schlägertypen der Kriminellen, und dann irgendwann in einer Szene muss er einfach sein Leibchen abziehen, und seine Rolle besteht darin, seinen Körper zu zeigen. Das sind Muskellandschaften, das ist eine Art ein Matterhorn an Muskeln, ein Himalaya an Muskeln, das da aufgetürmt wurde. Und Schwarzenegger, ich habe dann auch schon Artikel über ihn geschrieben, der hat ja auch als Bodybuilder ein extremes Charisma entwickelt, und er war immer ein Erfolgsmensch. Er war einer, der sehr zielstrebig und auch diszipliniert für den Erfolg gearbeitet hat, und er ist jetzt sicherlich schauspielerisch nicht sonderlich begabt. Aber er hat trotzdem mit seinen Mitteln, mit seinem Talent es geschafft, zur weltweiten Marke zu werden. Und dafür gebührt ihm zweifellos Respekt. Arnold Schwarzenegger ist jetzt auch in einer neuen Netflix-Serie unterwegs. Da spielt er so einen muskelbepackten Rentner James Bond, der dann noch einmal in eine ganz knifflige Geschichte zurückkommen muss. Schluss mit heiklen Spenden des Flughafens. Flughafen überwies. Ich habe Ihnen darüber bereits erzählt, dass eben eine Kampagne von links gefahren wird gegen die Parteispenden der Firmen. Das ist das Ziel dieser Transparenzregeln, dass man die Parteispenden offenlegen muss. Ich bin absolut dagegen. Mit der Parteispende ist es genau gleich wie mit dem Wählen. Das muss geheim bleiben. Das ist die Intimzone der Demokratie. Wenn Sie alles ans Licht zerren, dann sind Sie in einer totalitären Situation. Brutale Russentaktik oder Schuss ins eigene Knie. Ja, der Blick ist hier natürlich total wie die meisten Schweizer Medien auf dem Ukraine-Propagandatrip. Sie wollen uns jetzt weismachen, was a priori nicht stimmt, dass dieser Wall, dieser Damm tatsächlich durch jetzt Beschuss gesprengt worden wäre. Das widerlegen Quellen, die ich für vertrauenswürdig erachte, und dass die Russen es eben selber gewesen seien. So, Rammstein entlässt Assistentin und schaltet Anwälte ein. Ja, Till Lindemann, der Angeschuldigte, darüber habe ich in der internationalen Ausgabe gesprochen. Parlament beschließt Windkraftoffensive. Das ist eine Furzidee, das ist eine Schnapsidee. Diese Windräder sind fürchterliche Verschandelungen. Man müsste da mal eine echte Energiebilanz machen. Die wird sicherlich nicht gut ausfallen. Die Schweiz ist sowieso überhaupt nicht geeignet für das. Schlimm, wir machen unser Land kaputt für eine Politik der Windmühlen. Ständerat sagt wieder nein, kein Geld für Asylcontainer dürfen. Das ist interessant. Der Schweizer Ständerat, also die kleine Kammer, erteilt den Plänen vom Bundesrätin Bohm-Schneider, Containerdörfer auch in Kasernen zu errichten, eine scharfe Absage. Das hatte ich nicht so erwartet. Der Ständerat in aller Regel eher etwas links positioniert. Jetzt doch markanter Widerstand seitens der SVP mit wenig Ständeräten, aber auch der FDP. Sie haben das Veto eingelegt. Ich bin einfach ein etwas Vertreter, auch ein Verfechter des Standpunkts von Frau Bohm-Schneider, der neuen sozialdemokratischen Justizministerin. Ich finde, sie wird jetzt über Gebühr hart kritisiert und zu gut wegkommt ihre Vorgängerin als Justizministerin, die Teflonartige, an der nichts kleben bleibt, die Teflonbeschichtete Karin Keller-Sutter. Aber ja, eben in der Politik gilt dann irgendwann auch, wenn du der Chef bist, bist du verantwortlich, kannst nicht alles auf den Vorgänger abschieben. Aber wir brechen jetzt noch nicht den Stab über dieser Jurassierin, die einige überrascht hat mit ihrer Wahl im Bundeshaus. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende der heutigen Sendung Schweiz. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie dran, abonnieren Sie unseren Kanal und freuen Sie sich auf morgen Donnerstag. Dann kommt nämlich schon wieder die neue gedruckte Weltwoche heraus. Ist dann vielleicht schon heute Abend in Ihrem virtuellen, in Ihrem digitalen Kiosk und morgen dann, in Ihrem Briefkasten. Und morgen dann in Ihrem realen Briefkasten. Ich freue mich und ich freue mich auch auf Zuschriften. Reagieren Sie bitte, geben Sie mir auch Anregungen. Es ist wichtig, dass man mit dem Publikum im Gespräch bleibt. Die Themen, die Sie faszinieren, sind auch die Themen, die mich interessieren müssen. Und ich erhalte von Ihnen sehr, sehr viel thematische Inputs. Sie sind meine Mitarbeiter, meine inoffiziellen Mitarbeiter, jetzt ohne Anlehnung an die historische Bedeutung dieses Begriffs. Machen Sie es gut, einen schönen Tag, ich freue mich aufs Wiedersehen.